Hallo und herzlich willkommen zu Die Wahrheit irgendwo hier drin, dem integrativen Podcast der Karl-Jaspers-Klinik vor den Toren Oldenburgs. Mein Name ist Deborah und ich sitze zusammen, wie immer, mit Emma und Leon in meinem Büro. Hallo, ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
In der heutigen Folge
sprechen wir über
die forensische Psychiatrie und versuchen, diesen Bereich der Psychiatrie, wie immer, aus verschiedenen Blickwinkeln euch etwas näher zu bringen. Emma, du hast doch sicherlich wieder in den in den Tiefen des Internets.
Was erwarten kann man,
Dinge,
wolltest du schon sagen?
Ja, du hast doch bestimmt aus den Tiefen des Internets wieder irgendwas gefunden, wo uns, glaube ich, manchmal dann doch ein bisschen die Augen rollen.
Ja, ich als kleine Internet-Tante habe natürlich wieder alles gegeben. Und auch heute habe ich wieder ein paar Stigmen und Vorurteile mitgebracht, die wir im Laufe der Folge hoffentlich beiseite schieben können. Denn in den sozialen Medien und generell im Internet liest man natürlich richtig schlimme Aussagen mal wieder.
Vor allem bei dem Thema, kann ich mir vorstellen.
Ja, voll. Und man liest zum Beispiel, die forensische Psychiatrie sei die milde Version des Gefängnisses und die Menschen, ja, würden dort eigentlich zum Kuscheln hingehen, viel mehr als irgendwie für ihre Taten dorthin zu gehen. Man liest außerdem, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen generell gefährlich seien und somit mehr Täter als Opfer seien. Menschen in der forensischen Psychiatrie sind nicht heilbar und therapieunfähig. Schuldunfähigkeit ist sowieso Quatsch und total unfair, weil diese Menschen waren ja dabei bei dem, was sie gemacht haben, liest man. Und alle schweren Delikte sind auf psychische Erkrankungen zurückzuführen, ist auch was ich sehr häufig gelesen habe. Und Betroffene, die aus der forensischen Psychiatrie entlassen werden, werden immer wieder straffällig und es gibt keine positive Rückfallprognose.
Oh Mann, da sind ja wieder ganz, ganz, ganz viele Kommentare und wir schauen uns gerade hier auch an, während du das vorgelesen hast. Und ja, ich bin mal gespannt, ob wir mit dem einen oder anderen heute hoffentlich auch aufräumen können und ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen, was das Thema Forensik und die Vorurteile der Betroffenen vor allen Dingen auch aufräumen. Und die Kirsche der Wahrheit, das ist ja immer unser kleiner Schmankerl und soll ja so ein bisschen immer das, was uns in der Folge erwartet, immer ganz nett näher bringen. Hast du da was vorbereitet?
Ich habe vorbereitet, was eigentlich hinter dem Wörtchen Forensik steckt. Dann wie alt eigentlich die Vorstellung ist, dass psychisch kranke Menschen vor Gericht anders beurteilt werden sollten und wie die Zahlen eigentlich aussehen, also die Entwicklung. Wie viele Menschen waren im Jahr 1985 in forensischen Psychiatrien untergebracht und wie viele waren es 26 Jahre später?
Also ich weiß ja, was uns gleich noch erwartet und deswegen schon mal ein kleiner Teaser. Es wird viele Fachbegriffe geben, von denen ich auch ganz wenig gehört habe, weil wir uns jetzt ja nicht in der klinischen Psychiatrie befinden, sondern ja so einen kleinen Ausflug machen zu den Gerichten und Behörden und da auch natürlich auch andere Begriffe verwendet werden.
Wir auch ab und zu Paragraphen einstreuen. Also es ist eine andere Folge heute, ne?
So ein bisschen, ist schon besonders.
Anderer Schnack.
Ja. Ein anderer Schnack und für uns alle drei, glaube ich, auch Neuland. Ich habe versucht, mal eine Definition für den Anfang unserer Folge mitzubringen, was denn überhaupt Forensik bedeutet. Wir werden das sicherlich noch aufdröseln, aber so erstmal für alle eine kleine Zusammenfassung. Und zwar, die forensische Psychiatrie im engeren Sinne befasst sich mit den Fragen, die von Gerichten und Behörden an Psychiater gestellt werden. Im weiteren Sinne deckt das Fach den Überlappungsbereich zwischen Recht und Psychiatrie ab, der sich sowohl aus dem rechtlichen Problem im Umgang mit psychisch Kranken für Ärzte, Gerichte und Behörden ergibt, als auch aus den medizinischen und psychologischen Problemen dieser Menschen für ihre Fähigkeit zu rechtsrelevantem Handeln. Und rechtsrelevantes Handeln ist etwas, was ja uns, glaube ich, auch Leon gleich noch mal ein bisschen genauer erläutert. Was hat denn eigentlich so der eigene Willen, das eigene Handeln mit der Straffähigkeit zu tun? Und ja, wir hangeln uns da jetzt, glaube ich, einfach mal durch.
Also kann man sich das so vorstellen, als dass die PsychiaterInnen so ein bisschen Übersetzungsleistung auch machen in diesem ganzen Prozess, weil wir ja gesagt haben, dass die Gerichte und Behörden ja Fragen an die PsychiaterInnen stellen?
Naja, also die Juristen haben ja alle keine Medizin studiert und für die Entscheidungen, Rechtsentscheidungen, brauchen sie ja Informationen. Und diese Informationen liefern dann im besten Falle die Gutachter. Aber da kommen wir, glaube ich, gleich noch drauf, oder?
Genau. Aber ich würde mal anders einsteigen. Besitzt der Mensch einen freien Willen?
Nee.
Nee?
Also ich glaube, an sich hat man schon einen freien Willen, aber der ist ja schon auch abhängig von äußeren Umständen. Also zum Beispiel, ich habe zwar meinen freien Willen, aber der richtet sich ja vielleicht nicht immer unbedingt nur nach dem, was ich möchte, sondern irgendwie vielleicht auch nach dem, was andere von mir erwarten. Also es sind ja Sachen, die meinen freien Willen nicht vielleicht direkt einschränken, aber schon irgendwie beeinflussen.
Also ich glaube und ich glaube auch, dass du da vielleicht auch drauf hinaus möchtest. Es geht ja auch darum, ab wann sind wir Menschen überhaupt auch verantwortlich für das, was wir machen. Und in dem Sinne würde ich jetzt für mich persönlich schon auch definieren, dass ich einen freien Willen habe oder darüber verfüge und deswegen halt auch Verantwortung für mein eigenes Handeln übernehmen muss. Also in dem Sinne ja, also auch ja geschäftsfähig bin, ne? Ich darf Verträge Verträge unterzeichnen oder bin auch schuldfähig.
Mhm. Ja, okay, dann ändere ich das, was ich gesagt habe, nochmal eben. Ich mache mal kurz eben Storno, denn ich würde auch behaupten, ich habe einen freien Willen.
Ja, ja, das sagt sie jetzt.
Jetzt auf einmal, ne?
Jetzt auf einmal.
Toll. Ja, Nachmacherin.
Leute, ich brauche ein bisschen länger.
Also grundsätzlich bleibt die Frage, glaube ich, offen. Also in der Philosophie und in der Hirnforschung ist man sich nicht sicher, da gibt es verschiedene Positionen. Aber in der Rechtsprechung geht man einfach mal davon aus, dass gesunde Erwachsene einen freien Willen haben und darum sind sie schuldfähig. Das ist einfach meine Setzung. Und wenn jemand jetzt wegen einer Straftat angeklagt ist und vermutet wird, dass eine psychische Erkrankung im Spiel ist, dann greift ein bestimmtes Gesetz, und zwar Paragraph 81 der Strafprozessordnung. Und hier ist geregelt, dass eben eine forensische Begutachtung nötig sein kann. Und dann kommen GutachterInnen und prüfen, ob diese Person schuldfähig ist.
Und die Gutachter sind dann die Psychiater, die Ärzte?
Genau, das können forensische PsychologInnen oder PsychiaterInnen sein. Und da gibt es dann bei der Schuldfähigkeitsbeurteilung eigentlich ein zweistufiges Prinzip. Einmal kurz zu den Eingangsmerkmalen. Was sind Eingangsmerkmale im deutschen Strafrecht beschreiben? Die Eingangsmerkmale nach § 20 des Strafgesetzbuches, psychische Beeinträchtigungen, die die Schuldfähigkeit beeinflussen können. Die umfassen 4 verschiedene Unterkategorien. Erstens krankhafte seelische Störungen. Diese beziehen sich auf schwere psychische Erkrankungen, oft mit organischer Ursache, zum Beispiel Schizophrenie, bipolare Störungen oder auch hirnorganische Psychosen, also die eine körperliche Ursache haben, eine biologische Ursache. Nummer 2 ist die Intelligenzminderung. Hier werden erfasst nicht organische Intelligenzminderungen. Nummer 3 sind tiefgreifende Bewusstseinsstörungen. Diese Kategorie umfasst Beeinträchtigungen des Bewusstseins psychisch gesunder Menschen. Meist sind das Affekttaten, also wenn zum Tatzeitpunkt einfach eine hohe Erregung, warum auch immer, zu verzeichnen war. Und die 4. Kategorie sind schwere andere seelische Störungen, eine Restkategorie für psychische Auffälligkeiten. Das können zum Beispiel sein Persönlichkeitsstörungen, Paraphilien oder auch chronische Substanzabhängigkeit. Und das sind alles juristisch definierte Kategorien, die sich nicht direkt aus psychologischen Theorien ableiten lassen. Also auch nicht den typisch psychologisch-psychiatrischen Diagnosegruppen und Manualen und Klassifikationssystemen zuordnen lassen. Und da wird in der nächsten Stufe der Beurteilung unterschieden, nochmal in der Funktionsbeeinträchtigung. Und da gibt es, weil eben rückblickend es unmöglich ist, eigentlich eindeutig festzustellen, ob diese psychische Beeinträchtigung stattgefunden hat. Und Dann wird einmal die Einsichtsunfähigkeit geprüft. Also reichen die kognitiven Fähigkeiten aus, um das Unrecht der Handlung zu erkennen? Oder gibt es eben Realitätsverkennung durch Psychosen oder auch schwere intellektuelle Einbußen? Und wird Einsichtsunfähigkeit dann festgestellt, dann erübrigt sich die Prüfung der Steuerungsfähigkeit. Also ein Beispiel, wir haben einen Mann, der erkrankt an einer Psychose, er hört eine Stimme, die ihm befiehlt, jemanden zu töten, und er ist fest im Glauben daran, dass es sich bei dieser Stimme um die Stimme Gottes handelt und dieser damit im Recht sei. Und der Mann ist somit fest davon überzeugt, dass sein Handeln gesetzeskonform ist und seine Einsichtsfähigkeit ist aufgehoben. Und dann gibt es eben noch die Steuerungsfähigkeit. Da geht es darum, dass die Fähigkeiten beeinträchtigt sind, die für die Handlung entscheidend sind. Also da gibt es keine wirkliche Definition. Das heißt, auch das ist Auslegungssache, wie so oft im juristischen Bereich. Und das ist alles geklärt im Paragraph 20 des Strafgesetzbuches. Das ist mal so der Beginn. Ja, also wir haben erstmal Paragraph 81, da wird dann vielleicht eine Gutachterin, ein Gutachter beauftragt und dann wird nach Paragraph 20 erstmal werden Eingangsmerkmale beurteilt und eben die Funktionsbeeinträchtigung. Dann gibt es noch den Paragraph 21, das ist eine verminderte Schuldfähigkeit, also nicht die fehlende Schuldfähigkeit, die man festsetzen kann, sondern die verminderte. Und das sind die gleichen Merkmale, aber eine grundsätzliche Schuldfähigkeit besteht, aber die Strafe kann eben gemildert werden, wenn zum Beispiel die Steuerungsfähigkeit erheblich vermindert ist.
Okay, das waren jetzt erstmal viele Paragraphen, aber erstmal von der Einschätzung verstehe ich das so, dass also das Gericht erstmal so klar, also Klarheit schaffen muss, wie gehen wir jetzt eigentlich mit unserem Urteil oder mit unserer Urteilsfindung mit diesem Menschen um? Wie ordnen wir den ein? Welche Kategorien brauchen wir, damit wir ein angemessenes Urteil oder ein gerechtes Urteil fällen können?
Genau.
Ah ja. Was passiert denn dann nach einer Verurteilung?
Wenn jemand für nicht schuldfähig erklärt wird, dann erfolgt eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Und zwar nach dem Maßregelvollzug mit dem Ziel der Besserung und Sicherung. Also Besserung des Betroffenen und Sicherung der Gesellschaft. Und der Maßregelzug unterscheidet sich eben vom Strafvollzug, weil hier die Behandlung der Verurteilten im Vordergrund steht. Wir haben ja schon gehört, es gibt diesen Entscheidungsprozess vor Gericht und auch eben diese Gutachterrolle. Und dann gibt es eben die gesetzliche Grundlage, das sind Paragraph 63 und 64 des Strafgesetzbuches. Paragraph 63, da geht es eigentlich nur um die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, wie ich gerade schon erklärt habe. Und beim Paragraph 64 um die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt für abhängigkeitskranke TäterInnen.
Aber das sind zusammengefasst forensisch-psychiatrische Kliniken. Also genau. Die unterscheiden sich, und das glaube ich nochmal wichtig, unterscheiden sich von einer psychiatrischen Klinik, so wie hier die Kai-Jaspers-Klinik, und sind nochmal eine extra Kategorie, nämlich forensisch-psychiatrische Kliniken und oder auch psychiatrischer Maßregelvollzug, also um die Begrifflichkeiten hier nochmal so zu klären.
Und ein Riesenunterschied, den du jetzt gerade, glaube ich, auch nochmal rausstellen wolltest, ist ja, dass die PatientInnen im Endeffekt oder die Verurteilten ja im Maßregelvollzug nicht freiwillig sind. Also in dem psychiatrischen Krankenhaus sind sie ja an sich freiwillig, beziehungsweise manchmal ja auch nicht freiwillig, aber da ist es ja wirklich vom Gesetz jetzt angeordnet, dass sie dort sein müssen für eine unbestimmte Zeit erstmal.
Ganz genau. Also es ist eine Unterbringung nach Paragraph 63 oder 64 und es gibt keine maximale Haftdauer. Außer bei Paragraph 64, das ist begrenzt auf 2 Jahre. Und bei Paragraph 63 nochmal, also das ist der, wo es eben nicht um Abhängigkeitserkrankungen geht, da prüft eben das Gericht nicht nur, ob eine Schuldfähigkeit besteht, sondern auch, ob durch die psychische Erkrankung des Beschuldigten zukünftig schwere Straftaten zu erwarten sind. Und diese Straftaten müssen direkt mit der psychischen Erkrankung zusammenhängen, also Symptomcharakter haben. Und es müssen schwerwiegende Straftaten sein.
Also wie in deinem Beispiel eigentlich mit der Stimme, die sagt, ja, du sollst diese oder jene Person töten und man das dann aufgrund dessen macht. Also dass es einen kausalen Zusammenhang gibt?
Ja, genau. Und die Entlassung aus der Unterbringung nach Paragraph 63 hängt von der Rückfallprognose ab. Also es besagt, dass ein Patient oder ein Betroffener, der entlassen wird, nur dann entlassen werden kann, wenn erwartet wird, dass er sich in Freiheit ohne erhebliche Rechtsverletzungen bewegen wird. Und auch nach der Entlassung besteht eine sogenannte Führungsaufsicht. Das heißt, der Betroffene, die Betroffenen bleiben unter Beobachtung, um eben weitere Delikte zu verhindern. Aber das ist wieder diese zwei Pole. Zum einen Sicherung, also die Sicherheit der Gesellschaft gewährleisten. Und zum anderen aber doch die Besserung, also auch die Möglichkeit eines Menschen, sich zu verändern, aus diesen Taten sozusagen zu lernen und in einem Therapieprozess an einen Punkt zu kommen, durch gewisse Lockerungsprozesse schrittweise sich eigentlich die Freiheit zurückzuerkämpfen.
Und da kann man ja auch ganz schön mit den zwei Begriffen spielen, indem man sagt, es ist Sicherung durch Besserung. Also Sicherung durch Besserung der Erkrankung.
Genau.
Also die Ziele, also die sogenannten Maß- oder die ja der sogenannten Maßregeln, also Maßregelvollzug, sind Besserung und Sicherung und dann die Resozialisierung, also die Wiedereingliederung dann in das soziale Umfeld.
Ja.
Ah ja.
Und das ist ja im Endeffekt das Ziel, was ja auch ein, ja, finde ich, super gutes Ziel ist, ihnen dann eine neue Chance zu geben. Auf der anderen Seite ist das ja auch das, was in der Gesellschaft vielleicht auch manchmal für Angst und Schrecken sorgt, weil ja schon auch die Sensationen, die man dann manchmal lesen kann, jetzt nicht die erfreulichsten sind. Aber da muss man ja auch zu sagen, dass die Rückfallprognosen bei 9% liegen und eben 91% nicht rückfällig werden nach dem Aufenthalt in der psychiatrischen Klinik.
Ich glaube, da ist auch eine gewisse Verzerrung in der Berichterstattung, weil wir kriegen ja das nicht mit, was glatt läuft und das, was funktioniert. Und wenn dann mal etwas passiert, dann ist natürlich so ein bisschen die Schnappatmung gleich da und Aktionismus, wir müssen irgendwas machen, wir müssen irgendwie reagieren. Aber natürlich kann das Ziel nicht sein, so eine Art völliger Sicherheit herzustellen. Das ist unmöglich und jede Prognose ist fehleranfällig und am Ende, es bleibt der letzte Rest Unberechenbarkeit und ich glaube, das muss man aushalten.
Ja.
Also das ist jetzt schon viel gesagt, aber ja. Aber das sind natürlich einfach diese Pole, zwischen denen dann diejenigen, die in dem Bereich arbeiten, doch immer hin und her schwanken und einfach versuchen, das irgendwie auszutarieren.
Wie viele Menschen werden denn aktuell in Deutschland in Kliniken des Maßregelvollzugs behandelt?
Ja, da sind wir ja eigentlich schon bei der Kirsche der Wahrheit, ne?
Ach so, ja, ich habe gedacht, das wäre doch jetzt mal spannend an dieser Stelle.
Ups. Ja, wir können das ja auch einfach zwischendurch aufbringen.
Also ich habe eine Zahl aus dem Jahr 2011, sind aber nur die alten Bundesländer, damit ich einen Vergleich habe. Und das waren ungefähr 10.000. Ich glaube, mittlerweile sind es 13.000. Habt ihr für Zahlen?
Ja, ich habe auch also mehr als 10.000 irgendwo mal gelesen und wo dann aber auch die Menschen nach Paragraph 63 und 64 jeweils gemeint sind.
Genau, kombiniert. Mhm. Und was glaubt ihr im Jahr 1985, wie viele waren es damals? Auch kombiniert, aber jetzt nur in den alten Bundesländern?
1.000?
Also 10-mal weniger?
Ja, ich weiß nicht. Oder 2.000 psychiatrische Erkrankungen hatten da ja auch noch einen ganz anderen Stellenwert und wurden ja auch ganz anders wahrgenommen.
Mhm.
Aber irgendwie sind die Paragraphen ja auch schon so alt. Ich weiß es nicht, aber ich bin auch ganz, ganz schlecht im Schätzen, also.
Same.
Es waren 3.500 ungefähr. Aber es hat sich also in 25 Jahren doch verdreifacht.
Naja, und hinzu kommen ja auch noch mehrere tausend auch ambulant betreute PatientInnen in der forensischen Nachsorge. Also es gibt ja also eine ambulante Nachbetreuung, die in forensischen Institutsambulanzen stattfindet, ist ja auch bundesweit so etabliert, habe ich gelesen.
Mhm.
Also das heißt, wir oder das Versorgungssystem ist da doch noch breiter als nur die Einrichtungen des Maßregelvollzugs.
Und woran glaubt ihr, liegt das, dass die Zahlen sich doch so nach oben entwickelt haben?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass vor allen Dingen im Bereich des Paragraphen 64 die Straftaten durch suchterkrankte Straftäter erfolgt sind, einfach aufgrund der aktuellen Entwicklung in der in dem Konsum und dem Konsumverhalten unserer Gesellschaft möglicherweise zugrunde liegt. Also die Substanzen sind erreichbarer. Aber das wäre jetzt so eine Idee.
Aber vielleicht ja auch, dass wir einfach ja auch immer weitere psychiatrische Erkrankungen erforscht haben und da dann auch entsprechende Diagnosekriterien und so für festgelegt haben, dass vielleicht mittlerweile ein breiteres Spektrum an Menschen dadurch abgedeckt wird und dementsprechend auch untergebracht wird. Aber ich glaube, also, das sind alles
Diagnosen zu nehmen und gar nicht die Erkrankungen in dem Sinne?
Ja, das, vielleicht so ein Mischmasch aus beidem. Also ich glaube, das kann man irgendwie vielleicht auch gar nicht so genau sagen. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwas Festes noch gelesen habt, wo man das dran festmachen kann, aber es wäre jetzt einfach nur so ein Wild Guess.
Also du meinst, dass wenn wir uns den ganzen, die ganze Summe an Straftätern anschaut, dass die eigentlich gleich geblieben ist, nur die Verteilung, ob es jetzt in einem Strafvollzug oder im Maßregelvollzug
Genau. Also dass praktisch durch weitere Diagnosen, Anerkennung auch bei manchen Diagnosen, dass gesagt wird, vorher war das gar keine psychiatrische Erkrankung, dadurch keine Einschränkung. Deswegen waren diese Menschen dann nicht als schuldunfähig oder als vermindert schuldfähig eingestuft. Und jetzt haben wir weitere Diagnosen, die diese StraftäterInnen vielleicht mit abdecken und daraufhin dafür sorgen, dass mehr Menschen untergebracht sind. Aber dafür hätte ich jetzt auch keine statistischen Belege, sondern das wäre jetzt einfach nur eine Vermutung.
Also ich habe einmal in der SZ auf jeden Fall einen kritischen Artikel gelesen, in dem schon die Rede war von einer steigenden Sicherheitserwartung in der Gesellschaft, die dazu führt, dass sich doch die Zahl der gerichtlichen Psychiatrie, also forensischen Psychiatrien eingewiesenen so erhöht hat und man natürlich auch Angst hat, dafür zu haften. Also wenn dann doch was passiert. Ja, also das stimmt. Ist ja immer, also wenn man dafür verantwortlich ist, man kann sich ja vorstellen, ist man vielleicht lieber übervorsichtig in dem Sinne. Das ist aber halt immer die Frage der Verhältnismäßigkeit. Eben wieder zwischen Individuum und Gesellschaft eigentlich dieses Dilemma. Und ob man jetzt dem öffentlichen Druck danach gibt.
Ich habe nochmal rausgesucht, was es eigentlich für unterschiedliche Aufgabengebiete der forensischen Psychiatrie überhaupt gibt. Also für vielleicht MedizinstudentInnen, die jetzt sich fragen, naja, wo möchte ich denn später mal arbeiten? Könnte das ja auch vielleicht mal interessant sein. Und ich war total überrascht, dass es so vielschichtig war oder ja vielschichtig sich anbietet. Und zwar kann man als ersten Punkt sehen, dass die Psychiater als eine Art Sachverständige fungieren. Also sie geben ihr Wissen, wie ich am Anfang auch gesagt habe, und ihre psychiatrischen Untersuchungstechniken und dementsprechend die Befunde und die Ergebnisse den Juristen zur Verfügung. Also sie sind also Gutachter, wenn sie im Auftrag medizinischer Laien, also den Juristen, konkrete Fachfragen beantworten. Also das ist so ein Bereich. Und dann befassen sie sich auch mit Rechtseingriffen in die Behandlung der Betroffenen. Also sie klären zum Beispiel Bereiche, in welchen rechtliche Aspekte den Umgang der Psychiater mit ihren Patienten mitbestimmen. Also zum Beispiel Behandlungs- und Betreuungsmöglichkeiten bei krankheitsuneinsichtigen Betroffenen. Auch entscheiden sie über die Anwendung freiheitsbeschränkender Maßnahmen bei Fremd- und Eigengefährdung. Und hier sind nicht nur rechtliche, sondern auch ethische Fragen super, super wichtig. Und deshalb erzeugen die Fragen, die den Psychiatern gestellt werden, auch immer einen gewissen individuellen Ermessensspielraum oder ermöglichen diesen auch. Ne? Und als letztes Aufgabengebiet ist die Behandlung im Auftrag der Justiz hier aufgeführt. Das heißt, die forensischen Psychiater behandeln psychisch kranke Rechtsbrecher, Verurteilte im Maßregelvollzug. Aber sie behandeln auch im Rahmen einer Bewährungsauflage und sind also in so einer Art Spannungsfeld, könnte man meinen, also zwischen der individuellen Vorsorge für den jeweiligen Betroffenen und dem Allgemeinwohl, das, was du ihr ja eben auch gerade gesagt habt, also der Sicherung der Umgebung des Patienten oder des Betroffenen. Fand ich nochmal total spannend. Und da sieht man auch nochmal, dass es, glaube ich, auch manchmal so ein Dilemma sein kann und ganz genau geprüft werden muss, was ist denn jetzt eigentlich mein Auftrag?
Und da auch spannend, was das mit der Arzt-Ärztinnen-Patienten- und Patientinnen-Beziehung macht, weil im Endeffekt ist es ja sonst so, man hat so ein blindes Vertrauen und man baut eine Beziehung auf und man kann dem Arzt oder der Ärztin alles Mögliche sagen und die dürfen das ja in den meisten Fällen nicht weitergeben. Das heißt, es bleibt in dem Raum, es bleibt unter diesen vier Augen. Und da ist es jetzt ja dann nochmal was anderes, weil eben die Verantwortung für die Gesellschaft auch da ist. Und das finde ich total spannend und auch irgendwie, wenn man sich das als Arzt oder Ärztin vorstellt aus der medizinischen Perspektive, also voll das Dilemma, voll das Spannungsfeld, weil irgendwie möchte man dieses Vertrauen aufbauen. Auf der anderen Seite muss man auch irgendwie offen kommunizieren, hey, aber wenn dies oder jenes, dann muss ich das irgendwie auch weitergeben. Und das ist da, glaube ich, voll die Spannung in der Beziehung.
Das glaube ich auch.
Und gleichzeitig, glaube ich, ist es gut, dass da auf jeden Fall die Aufgaben klar getrennt sind. Also, dass die, die behandeln, nicht die sind, die dann Gutachten verfassen oder dann richten.
Absolut.
Also, dass da einfach das wirklich geteilt ist. Und ich habe ja auch schon, ich habe das Interview dazu ja schon geführt und da wurde auch in
das Frau, Interview.
Genau, das Interview zu unserer ExpertInnen-Folge mit Frau Hackenbroch-Hicke und Herrn Wild aus der Forensik hier. Und die haben auch so einen Lockerungsprozess mal beschrieben, wie viele Leute da eigentlich involviert sind, mit sogar mit PatientInnen, die dann ihre Einschätzung geben. Also man hat da wirklich viele Perspektiven auf die Lage und ist jetzt so eine Lockerung möglich und dann kommt erst der Antrag eigentlich, der dann landet eben bei Gericht und Gutachter.
Also Leute, hört rein. Ich finde, das hört sich super spannend an.
Ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Gespräch mit den beiden gewesen.
Kleiner Teaser.
Ich habe gerade gedacht, also es geht um klare Aufgabenverteilung, so wie bei uns hier im Podcast. Deswegen, Emma,
habe ich hast, noch ein paar Erkrankungen
du,
mitgebracht.
Du hast doch noch ein bisschen was mitgebracht. Nein.
Ich
ja.
Ich kann
doch.
So.
Ja, absolut.
Ja, doch. Nein, doch.
So eine schöne Überleitung. Ja, du dachte, warst selber ein bisschen baff.
Ja,
so.
Ich dachte, oh wow. Gott, das hat jetzt ein bisschen zu gut funktioniert. Yes.
Irgendwie waren wir alle so.
Emma, jetzt sage ich das mal ganz plump. Welche Erkrankungen finden wir denn eigentlich so, wenn wir uns einen Maßregelvollzug eigentlich von innen anschauen würden?
Ja, wir haben ja vorhin schon gelernt, dass sich der juristische Krankheitsbegriff von dem klinischen in dem Sinne unterscheidet, dass die JuristInnen eine Krankheit als ein Überschreiten einer bestimmten Schwelle ansehen, die dann die Voraussetzung zur Unterbringung in der Klinik für forensische Psychiatrie und Psychotherapie begründet. In diesem Zusammenhang haben wir auch von den unterschiedlichsten Paragraphen gehört und jetzt stellt sich ja wirklich noch die Frage, okay, welche Krankheiten können denn zu dem Überschreiten dieser Schwelle führen? Und hier benutze ich ganz, ganz, ganz bewusst den Konjunktiv, also können, um einfach nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass diese oder jene psychische Erkrankung, die ich jetzt nennen werde, nicht gleich bedeutet, dass diese Personen straffällig werden oder zu RechtsbrecherInnen werden. Weil das kann man auf gar keinen Fall so sagen. Da habe ich gleich auch noch ein Beispiel mit Zahlen, wo man das nochmal extrem sieht. Die sind natürlich vielleicht eher dazu geneigt, durch diese Psychosen oder ähnliches, aber Krankheit heißt nicht gleich, dass es auch gleichzeitig StraftäterInnen sind. Und Erkrankungen, die nach dem Paragraphen 63 untergebracht werden, davon haben wir ja vorhin auch schon gesprochen, und da fiel ja zum Beispiel das Beispiel der Schizophrenie. Und die Prävalenz schizophrener Psychosen liegt in der generellen Gesellschaft bei 0,5-1%, wovon aber nur jeder 200. in Deutschland in einem psychiatrischen Krankenhaus gemäß Paragraph 63 StGB untergebracht ist. Und ich finde, das zeigt wirklich nochmal das, was ich gerade eben betont habe, und zwar, dass Krankheit nicht gleich Verbrechen bedeutet. Und StGB an dieser Stelle, das ist das Strafgesetzbuch. Dann haben wir aber auch noch weitere Krankheiten, die dort zu finden sind, zum Beispiel die bipolar-affektive Störung. Und hier finde ich es auch total spannend, dass die relevanten Delikte von den verschiedenen Phasen abhängen, weil hier haben wir ja manische oder depressive Phasen. Und in der depressiven Phase sind es zum Beispiel Delikte wie die Kindstötung oder erweiterte Suizide sowie Brandstiftung, wohingegen es in der manischen Phase Eigentumsdelikte, gefährliches Verhalten im Straßenverkehr, Körperverletzung oder sexuelle Grenzverletzungen sein können. Da sieht man auch nochmal, wie vielfältig dieser Bereich einfach ist. Dann gibt es auch noch die organischen, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen. Die Erkrankung, die Leon ja vorhin auch schon mal betont hatte, im Sinne von einer, ja, Organ, also ich weiß gar nicht, welcher Subtypus war das, der erste?
Das war der erste, genau. Krankhafte seelische Störungen nennen die Juristinnen das.
Genau, und darunter fallen ja die Erkrankungen, die eine organische Ursache haben, aber sich dann halt in der psychischen Symptomatik äußern. Das sind zum Beispiel sowas wie Demenzen oder auch ein Delir. Das kann auch nach einem Entzug auftreten, weshalb hier zum Beispiel auch die Komorbidität im Sinne der Sucht nochmal eine große Rolle spielt. Dann hatten wir ja von den Intelligenzminderungen auch schon gesprochen. Ich glaube, das brauche ich jetzt gar nicht so weit ausführen. Oder von den paraphilen Störungen. Also das heißt, dass es einfach andere sexuelle Neigungen sind. Die Pädophilie ist ein Beispiel dafür. Dann haben wir auch von den Persönlichkeitsstörungen gehört. Und dann gibt es auch noch die Störungen durch psychotrope Substanzen. Das heißt zum Beispiel Drogen oder Alkohol, die halt in dem Gehirn eine Wirkung erzeugen und dann dazu führen können, dass es halt zu einer Schuldunfähigkeit kommt oder zu einer verminderten Schuldfähigkeit. Ja, also im Endeffekt sind das ja die Substanzen, die sich einfach auf das Gehirn und dann im Endeffekt auch das, auf das Verhalten der Menschen auswirkt. Und da finde ich ein ganz spannendes Beispiel, dass bei Männern sich das Gewaltrisiko um den Faktor 9 bis 15 und bei Frauen um den Faktor 15 bis 55 erhöht, wenn diese Alkohol zu sich genommen haben. Und ich finde, das zeigt halt auch nochmal, was für einen Einfluss diese psychotropen Substanzen, in dem Sinne Alkohol, auf die Menschen haben. Und generell kann man einfach sagen, dass wir hier ganz viele verschiedene Erkrankungen haben, die wir in der forensischen Psychiatrie und Psychotherapie finden und die halt auch alle unterschiedlich irgendwie behandelt werden sollten.
Apropos Behandlung. Die Therapie im Maßregelvollzug umfasst immer vier aufeinander folgende Schritte. Und zwar als erstes die Motivierung, dann die Therapie, zum Schluss eine Belastungserprobung und dann auch eine Nachbetreuung. Die Motivierung ist am Anfang total wichtig, weil häufig das Problem einer mangelnden Krankheitseinsicht besteht. Das heißt, die Betroffenen sind ja nicht freiwillig in der Einrichtung und stellen sich oder sind möglicherweise auch nicht mit dem Behandlungskonzept einverstanden.
Sie wissen auch nicht, wie lange sie bleiben werden. Das ist erstmal eine sehr ungewisse Situation.
Und das macht ja nochmal deutlich, dass also der erste Punkt, nämlich die Motivierung, einen ganz großen Teil in der Behandlung einnimmt. Ne? Und dann kommt die Therapie, also wenn es denn möglich ist, symptomspezifisch wird dann behandelt.
Und also im Grunde wie in einer normalen psychiatrischen Klinik, nach Leitlinien.
Genau.
Also
es gibt leitliniengerecht, ja. Symptomspezifisch und daneben erfolgt halt durchgängig die Motivationsarbeit. Ne? Ein großes Problem ist, dass die Forensik ja ein geschlossenes Milieu ist, also sich von der Umwelt, in welche die PatientInnen dann ja entlassen werden sollen, sich ja grundlegend unterscheidet. Deswegen ist an dritter Stelle die Belastungserprobung auch besonders wichtig. Also es wird geprobt, ob die Entwicklung des Patienten auch zu einem besseren Sozialverhalten, zu einem vermehrten Wohlbefinden in jedem Umfeld führt, das dann nach der Entlassung maßgeblich ist. Und das ist
da
so.
Da mal eine Frage, weil ja. GutachterInnen haben ja auch eine Prognosepflicht, also müssen immer prüfen, inwiefern dann Rückfall passiert. Sind diese Lockerungen oder diese Erprobungen auch Teil davon, um zu gucken, wie?
Das passiert doch wahrscheinlich schon davor, oder? Weil du musst ja eigentlich davor auch schon eine Prognose aufstellen, um überhaupt in die Belastungserprobung zu gehen.
Genau, das passiert, glaube ich, die ganze Zeit. Also auch schon bei der Einweisung. Aber also das war jetzt nur eine Überlegung, ob diese Belastungserprobungen nicht auch deswegen stattfinden.
Ja, sicherlich. Also es geht ja immer um das Ziel, ne, der Besserung und der Resozialisierung.
Ja.
Und da wird natürlich geguckt, wie kommt der Betroffene dann überhaupt damit zurecht. Ne?
Ja.
Und das wird hier auch im Verlauf der Behandlung angepasst. Da geht jetzt gleich mein zweites Therapiekonzept noch mal ein bisschen genauer ein. Ich würde gerne einmal noch mal bei der Belastungserprobung ergänzen, dass das der langwierigste und auch schwierigste Schritt ist in der Behandlung. Da sehr viele Krisen, die Betroffenen dann im realen Leben bewältigen müssen, ja im Klinik- oder im forensischen Setting nicht auf die Betroffenen zukommen. Und deswegen ist das so schwer, auch das zu, irgendwie zu inszenieren, sage ich jetzt mal so. Wisst ihr, was ich damit meine?
Ja, voll. Es ist ja im Endeffekt auch so, dass es ja sein kann, dass die Person im geschützten Umfeld ganz gut funktionieren zu scheint, aber wenn es sich zum Beispiel um eine Suchterkrankung handelt und die Person dann in das eigentliche Setting des normalen Lebens wieder zurückkommt und weiß, wo eventuell noch Drogen zu bekommen sind oder auch mit den Personen wieder in Kontakt kommt, wo die Person auch weiß, dass die vielleicht zusammen konsumiert haben und so weiter und so fort. Da spielen ja so viele Sachen zu rein, die auch dieses Suchtgedächtnis wieder aktivieren können, was ja vorher als Trigger im klinischen Setting gar nicht vorlag.
Genau, und auch nach der Entlassung braucht es dann ja also auch einen geraumen Zeitraum, um das dann überhaupt zu belegen. Also wie erfolgreich ist denn eigentlich die Krisenbewältigung des jeweiligen? Ne? Also das ist natürlich nicht so einfach. Und nach den heutigen Erkenntnissen sind die Therapie und das auch das Risikomanagement nicht nach der Entlassung aus der stationären Einrichtung beendet. Und deswegen kommen wir zum vierten Punkt, nämlich der Nachbetreuung. Das ist ein wesentlicher Anteil, dass auch die Rückfallrate von psychisch kranken Verurteilten deutlich reduziert werden konnte. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil.
Und das ist ja vielleicht vor allem nochmal wichtig zu sagen, eben weil die Sensationen ja meistens das berichten, was negativ gelaufen ist und was nicht geklappt hat. Und da dann vielleicht nochmal darauf hinzuweisen, dass aber die Rückfallraten zurückgehen und dass es besser funktioniert, dass die Menschen resozialisiert werden können.
Genau. Und man versucht ja auch, Therapiekonzepte möglichst auch empirisch zu prüfen. Und das ist jetzt schon ein bisschen her, aber es gab auch, das war in den 1980ern und 90ern, wurde das nochmal erprobt, ein Modell aus Amerika, das auf verhaltenstherapeutischen Aspekten beruht und auch in zwei Hochsicherheitseinrichtungen in Kanada da erprobt worden ist. Und das gliedert sich nochmal in 6 Schritte. Und da wird als erstes nochmal eine genaue Analyse der Defizite der Patientinnen erstellt. Dann wird auf den einzelnen Patienten individuell angepasste und erarbeitete Arbeitshypothese erstellt, die dann im weiteren Verlauf der Therapie immer wieder verifiziert oder auch falsifiziert werden muss. Also das ist im ständigen Wandel. Dann werden realistische und messbare Ziele, Behandlungsziele definiert für den einzelnen Patienten und daraus dann abgeleitet therapeutische Interventionsstrategien, um diese jeweiligen Behandlungsziele zu erreichen. Man versucht vor dem Therapiebeginn den Einfluss von Störvariablen und Hindernissen zu erfassen, um auch möglichst früh schon Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Also es wird quasi wie so ein Case Management, würde ich das jetzt mal nennen, versucht zu erstellen. Und dann erfolgt auch noch eine Qualitätskontrolle zu bestimmten Entscheidungspunkten. Also das wird auch vorher definiert, was wollen wir dann überhaupt bewerten, so eine Evaluation. Und dann kommt es immer wieder dazu, dass die einzelnen Arbeitshypothesen geprüft werden, verifiziert oder falsifiziert werden. Und diese Art von Therapiemodell, die auf diesen ganz vielen verhaltenstherapeutischen Elementen beruht, legt die Form der Therapie in Wirklichkeit gar nicht so fest. Also die Art der Interventionsstrategie ist also gar nicht so vorgegeben, sondern orientiert sich ausschließlich an den Bedürfnissen des einzelnen Patienten und an den Möglichkeiten dann auch der Institution, ne, der Einrichtung. Und es hat einige Vorteile, da es ganz bewusst auch von Arbeitshypothesen ausgeht, erhebt das Modell auch nicht den Anspruch eines definitiven Erklärungsmodells, also so ist es jetzt und so muss das sein, sondern räumt auch ganz viele Möglichkeiten von Fehlern ein, wobei dann Fehler und die Konsequenzen dieser Fehler für die jeweiligen Betroffenen dann auch nicht so als Niederlage, als Misserfolg empfunden werden müssen. Und diese Fehler in Anführungszeichen sind jederzeit auch erlaubt und erlauben also auch so eine Art Korrektiv, also Korrekturen. Also ich habe das so verstanden, dass es eigentlich so im ständigen, also so was ganz Fluktuides ist, also dass es eigentlich im ständigen Wandel ist und anpassbar. Und ich fand das total spannend und ist scheinbar auch erprobt worden und für gut empfunden worden. Was, ja.
Also wird es praktisch ständig wieder reevaluiert und daraufhin wird es dann wieder angepasst und das nimmt dann auch irgendwo so ein bisschen den Druck vielleicht aus.
Für die Betroffenen, aber vielleicht auch für die Behandler.
Ja, aber auf beiden Seiten.
Naja, der Druck, also da vielleicht nochmal, also vielleicht ist ja schon groß, wenn du natürlich doch beurteilt wirst im Sinne, ob du entlassen wirst. Also ich glaube,
das stimmt.
Natürlich nimmt es etwas Druck raus, aber grundsätzlich ist, glaube ich, der Druck für Betroffene schon immens in so einer Situation.
Ja, und der also vielleicht da nochmal, du hast ja eben nochmal gesagt, ne, die Entlassung wird ja nicht am Anfang von dem Gericht festgelegt. Und das ist ja nochmal ein Unterschied, wenn du wüsstest, also als Betroffener, ich bin jetzt 2 Jahre in dieser Einrichtung und dann komme ich auf jeden Fall zu 100% raus. Und wenn ich mich vielleicht nochmal gut benehme und mich an die Regeln halte, vielleicht sogar noch einen Ticken eher, was ja im Strafvollzug auch der Fall ist, ist es ja so, dass ja auch immer davon auszugehen ist, bei dieser Art von Behandlung, das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, den wir jetzt da besprechen, dass mein Verhalten auch Konsequenzen hat. Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwas mache, was diesem Modell nicht entspricht, wird dann auch meine Entlassung vielleicht sich auch weiter verzögern.
Was auf der einen Seite vielleicht voll den Lerneffekt liefert, auch für das Leben dann wieder in der Gesellschaft, weil da hat ja auch jedes Verhalten im Endeffekt ja eine Wirkung und bewirkt irgendetwas. Aber natürlich macht es irgendwie den Druck dann doch auch wieder stärker. Ja, das stimmt schon.
Gut.
Da haben wir jetzt heute echt viel gelernt. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel über die forensische Psychiatrie gelernt.
Ja.
Vor allem über die juristische Seite auch.
Wollen wir so ein bisschen zusammenfassen, was wir heute besprochen haben?
Ja, sehr gerne. Magst du mal anfangen?
Ah ja, okay.
Hast du dich jetzt anders gedacht? Ja.
Also wir haben uns in der heutigen Folge mit dem Thema forensische Psychiatrie beschäftigt, also psychiatrische oder der psychiatrische Maßregelvollzug. Wir haben besprochen, dass es einen anderen Krankheitsbegriff in der Psychiatrie und in dem juristischen Setting gibt. Dann haben wir über Rechtsmündigkeit und freien Willen gesprochen und was das eigentlich mit der Schuldfähigkeit und Geschäftsfähigkeit zu tun hat. Wir haben darüber gesprochen, dass es 2 verschiedene Paragraphen gibt, die versucht, psychisch kranke Straftäter einzuordnen. Einmal den Paragraphen 63 und 64 und was es für verschiedene Krankheitsbilder auch in den jeweiligen Bereichen gibt. Und dann haben wir uns die Behandlung angeschaut. Wie wird dann eigentlich oder wie sieht das dann eigentlich aus, wenn jemand im Maßregelvollzug sich befindet? Und haben jetzt gesagt, dass es ein stufenweises Konzept ist. Und wir haben auch, glaube ich, festgestellt im Gespräch, dass ja die Behandlung und das ganze Thema sehr komplex ist und sich von einem so psychiatrischen Thema auch groß unterscheidet. Und ganz andere Begriffe zum Beispiel auch verwendet werden.
Und dass zum Beispiel auch die Verhältnisse von Arzt oder Ärztin zu den PatientInnen ganz unterschiedlich sind. Also dass es da doch riesige Unterschiede zum, ja sage ich jetzt mal, regulären psychiatrischen Alltag gibt, als auch natürlich zum regulären Gefängnis. Also dass da die Forensik schon irgendwo eine Aufgabe erfüllt, die dazwischen liegt und versucht, beides miteinander zu verbinden. Und da vielleicht auch ganz, ganz wichtig, dass die Menschen halt dort sind, um geheilt zu werden, um im Endeffekt resozialisiert zu werden, was aber natürlich auch nicht immer der Fall ist. Weil
genau, es ist ein Mischwesen am Ende.
Also es gilt ja auch, die Gesellschaft zu schützen, also beide
genau,
Seiten.
Genau, und das ist, glaube ich, das, was wir auch gemerkt haben, dieses Spannungsfeld, das eine nicht gegen das andere auszuspielen. Das ist, glaube ich, eine eigentlich gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Und deswegen finde ich es auch interessant, dass wir über dieses heikle Thema jetzt hier mal so gesprochen haben und auch eben diese Polarität nochmal angesehen haben, der Einzelne und die Gesellschaft und wo sich das gerade so hinentwickelt. Und dazu sei nochmal gesagt, dass die Vorstellung, dass psychisch kranke Menschen, das hat man früher natürlich anders genannt, aber mit anderen Bewusstseinszuständen, anderer emotionalen Verarbeitung schon eine andere Beurteilung vor Gericht verdient haben, dass diese Vorstellung schon sehr alt ist. Wie alt glaubt ihr?
4000.
Was?
Tage, Wochen,
Jahre.
Sekunden? Jahre.
Ja, Birnen, Äpfel.
Okay, ja, also ungefähr genau richtig.
Ich weiß auch nicht, woher ich das weiß.
Wahrscheinlich hast du wieder im Internet rumgegoogelt. Du bist doch die Internet-Tante, wie hast du es mal gedacht?
Internet-Tante.
Sehr schöner Begriff. Ja, ungefähr um 1800 vor Christus, da gibt es den Codex Hammurabi und das ist so ein alter babylonischer Straftext. Und da ist es auch schon vorgesehen, dass man da eine Unterscheidung macht. Und Forensik, woher kommt das Wort eigentlich? Deine Lateinlehrerin, was würde die sagen?
Die würde sagen von Forum und das ist der Marktplatz.
Okay, Streberin. Wow. Was? Okay, genau richtig.
Beeindruckend.
Es ist der Marktplatz und war früher der klassische Ort, wo Gerichtsverfahren stattgefunden haben. Das heißt, früher war alles forensisch. Also und jetzt ist es eben da, wo das Gericht und die Psychiatrie zusammenkommen. Oder beziehungsweise forensisch erstmal gibt es ja auch in anderen Bereichen. Ne?
Eigentlich auch poetisch. Früher war es der Ort, also der Marktplatz, an dem Menschen zusammengekommen sind. Und heute ist es der Ort, wo Juristen und Juristinnen sich die Arbeit mit MedizinerInnen teilen.
Genau. Forum Romanum, vielleicht erinnert ihr euch beim letzten Rom-Besuch.
Ich war noch nie in Rom.
Dann ab mit dir.
Ja.
Okay.
Steig doch jetzt mal in den Nachtzug nach Rom. Wir fahren nach Hause.
Wir fahren nach Hause. Du kannst da weiter Recherche machen.
So machen wir das.
Alla prossima volta.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Eine kurze Bemerkung noch zum Abschluss. Im Eifer des Gefechts sprechen wir immer mal wieder von Heilung oder Suchterkrankung. Es gibt aber inzwischen Begriffe, die weniger stigmatisierend sind. Zum Beispiel kann man statt von Heilung von Recovery sprechen. Das bedeutet, psychische Erkrankungen nicht nur als Defizite zu sehen, sondern Menschen in ihrer Ganzheit zu stärken. Dieser Ansatz legt Wert auf Selbstbestimmung und Teilhabe. Betroffene sollen ihren eigenen Weg der Genesung aktiv gestalten und dabei soziale Unterstützung erfahren. Dabei geht es eben nicht um eine vollständige Heilung. Recovery ist ein fortlaufender Prozess, der auch Rückschläge umfasst und individuelle Fortschritte würdigt. Es vermittelt Hoffnung und Würde, indem es Betroffenen ermöglicht, trotz ihrer Herausforderungen ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben zu führen. Statt von Sucht kann man von Abhängigkeitserkrankungen sprechen. Dieser Begriff ist präziser und entstigmatisierend. Der Begriff rückt die Krankheit in den Fokus, nicht ein moralisches Urteil. Während Sucht oft mit persönlichem Versagen assoziiert wird, betont Abhängigkeitserkrankung die medizinische Dimension. Es signalisiert, dass es sich um ein behandlungsbedürftiges Ereignis handelt. Mit komplexen biologischen, psychologischen und sozialen Ursachenfaktoren. So fördert der Begriff Verständnis und Empathie, statt Scham und Ausgrenzung zu produzieren. Und man muss es so deutlich sagen, Sprache schafft Realität. Die Begriffe, die wir wählen, prägen, wie wir die Welt sehen und was wir für die Wahrheit halten. Sprache ist nicht neutral. Sie formt unsere Wahrnehmung, beeinflusst unser Denken und lenkt unser Verhalten. Begriffe wie Heilung oder Sucht sind nicht nur Worte, sondern Narrative, die mitschwingen. Sie tragen Bilder, Emotionen und moralische Werte in sich. Sprache kann also entweder ausgrenzen oder verbinden, stigmatisieren oder entlasten und letztlich so unsere Realität mitgestalten.